das in der Gruppe zu teilen und zu sehen, okay, es geht auch anderen so und wir lernen jetzt, wie wir besser für uns sorgen können, wie wir eigentlich die Sexualität leben können, die wir wollen und die uns gut tut, das war eine ganz wichtige Ressource. Deswegen denke ich, klar, man könnte auch die Inhalte im Einzel vermitteln, aber viel der Wirksamkeit kam auch durch die Gruppe an sich zustande.
Psyche Today. Der Podcast mit den aktuellsten Informationen rund um Psychosomatik, Psychiatrie und Psychotherapie.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Psyche Today. Ich bin Stefanie Grabhorn, ärztliche Direktorin der Blomburg Privatkliniken. Und wir sind heute virtuell zu Gast im UKE, also dem Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf, bei Privatdozentin Frau Dr. Sarah Biedermann. Und wir werden uns in dieser Podcast-Folge mit Fragen zur Sexualität bei Patientinnen und Patienten mit Traumatisierung beschäftigen. Das heißt, wir wollen wissen, was bei Patienten und Patientinnen, die traumatisiert sind, in der psychiatrisch-psychotherapeutischen Behandlung dahingehend zu beachten ist, also wenn es um Sexualität geht, und was diese betroffenen PatientInnen besonders brauchen und wie sich Traumata allgemein auf das Sexualleben der Betroffenen auswirken könnten. Und natürlich informieren wir darüber, welche Studien und Übersichtsarbeiten es da gibt oder welche Bücher zu empfehlen sind. Ja, Frau Biedermann, danke, dass wir heute mit Ihnen sprechen dürfen.
Ja, freut mich sehr. Hallo.
Ja, wie immer finde ich es besser, wenn sich unsere Gäste und Gästinnen selber vorstellen. Frau Biedermann, würden Sie sich vielleicht einmal für unsere ZuhörerInnen einmal kurz selbst vorstellen?
Ja, sehr gerne. Also mein Name ist Sarah Biedermann. Ich bin Oberärztin im UKE für den Bereich Persönlichkeitsstörung zuständig. Ich bin Fachärztin für Psychiatrie mit auch Weiterbildung in Sexualmedizin und auch Traumatherapie. Und ich habe so einen besonderen Schwerpunkt im Bereich Trauma und Sexualität und unser Anliegen ist es da eben mit wissenschaftlichen Untersuchungen einmal die Grundlagen besser zu verstehen und aber auch neue Therapien zu entwickeln mit einem verhaltenstherapeutischen, auch neurobiologischen Ansatz, um da das Wissen auch zu vertiefen und mehr Expertise zu schaffen.
Ich finde das insofern ein tolles Thema, weil mir immer auffällt in meiner psychotherapeutischen Arbeit, und das, da will ich mich gar nicht ausnehmen, dass das Thema Sexualität ja oft erstmal so, ich sag mal so, wie umgangen wird oder man Angst hat, den Patienten oder die Patientin da auch irgendwie entweder zu überfordern oder auch zu beschämen oder so. Und vielleicht ist es auch ein eigenes Thema, dass Sexualität in der psychotherapeutischen Arbeit lange nicht besprochen wird und nur wenn der Patient so selber sehr intensiv danach fragt, sag ich mal. Ja. Also eigentlich ist es ja ein Thema, was man erfragen müsste, aber es wird halt oft nicht gemacht, ist meine Erfahrung. Auch gerade bei den jüngeren Kollegen und Kolleginnen, dass die das so ein bisschen ausklammern. Welche Bedeutung hat denn das Thema Sexualität Ihrer Meinung nach generell in der Psychotherapiearbeit?
Ja, ich finde das total spannend, was Sie sagen, weil generell ja schon Sexualität ein ganz wichtiger, integraler Bestandteil des menschlichen Seins ist. Also es beeinflusst ja unser Körperempfinden, unsere Emotionalität, auch unsere sozialen Beziehungen. Und Sexualität ist ja oft so ein bisschen schambesetzt, hatten Sie ja auch schon gerade gesagt. Gleichzeitig auch so ein bisschen aufregend. Sind auch Themen, die vielleicht, weiß ich nicht, bei Jugendlichen, beim Flaschendrehen dann mit Kichern besprochen werden, wo es dann besonders spannend ist. Und naja, ein bisschen so lässt sich das auch auf die Psychotherapie übertragen. Da würde ich sagen, Sexualität hat da den Raum, den wir ihr geben. Also wie Sie sagen, oft wird das ganz ausgeklammert, es wird gar nicht darüber gesprochen. Manchmal wird auch ganz viel darüber gesprochen und manchmal ist der Eindruck da, geht es nicht eigentlich um was anderes? Jetzt reden wir ganz viel über dieses aufregende Thema und gar nicht darüber, wie es Ihnen eigentlich geht. Ja, von daher liegt das sehr in der Hand der Patientin und der Therapeutin, wie viel Raum dann die Sexualität in der Therapie wirklich hat.
Mhm. Und wenn wir das jetzt auf die Traumatisierten, das ist ja heute sozusagen unsere Überschrift, dass wir da praktisch eine Gruppe der Psychotherapie-PatientInnen oder Patienten allgemein rausnehmen und sagen, wie ist es denn bei denen? Wie würden Sie denn das Thema Sexualität bei den traumatischen oder traumatisierten Patienten, wie ist denn da die Erfahrung? Ist das ein großes Thema? Wird es eher totgeschwiegen? Wie geht man da dran? Vielleicht hat man ja auch Angst als Therapeut, gerade was anzusprechen, was vielleicht mit Missbrauch oder mit Gewalt zu tun hatte.
Genau, das ist eben das große Thema, finde ich. Dass Traumatisierung an sich schon oft ein Thema ist, das nicht so gerne angesprochen wird, wo es viele Unsicherheiten gibt, wo Patientinnen auch ja, Hemmungen haben oder Ängste haben, sich zu äußern, oft wegen traumaassoziierter Schuld- und Schamgefühle, auch Sorgen, destabilisiert zu werden. Also ein Symptom der Traumafolgestörung ist ja auch die Vermeidung, also das nicht drüber sprechen können. Und dann, wenn das dann auch noch im Bereich der Sexualität ist oder traumaassoziiert sexuelle Symptome dazukommen, liegt noch mal mehr das Problem vor, dass ja Scham, Tabus, vielleicht auch internalisierte Sprechverbote, wenn vielleicht auch die Traumatisierung in der Familie stattgefunden hat, ja dazukommen. So, das ist dann so ein ganz komplexes Schweigegebot fast ist. Und das merkt man dann auch im Therapieraum unter Umständen, ne? Dass dann, wenn sich an das Thema genähert wird, Gefühle intensiver werden, Anspannung spürbar ist oder auch Dissoziation und TherapeutInnen da dann auch manchmal ja berechtigt Sorge haben, sich zu äußern, ne? Weil da dann so viel hochkommen kann.
Also das ist auch was ich oftmals jetzt bei den traumatisierten Patienten höre, wir haben ja größere Teams und dass man dann oft die Sorge der Therapeuten hört, gerade so auch jüngere Therapeuten und Therapeutinnen, dass die daneben sagen, ja, aber ich will da gar nicht so, ich bin da gar nicht so erfahren, nicht, dass ich da jetzt quasi sozusagen die Büchse der Pandora öffne und dann mit etwas dastehe, was ich vielleicht gar nicht so gut bisher bewältigen kann, weil ich ja noch am Anfang meiner Ausbildung vielleicht bin. Wie würde man denn sich dem nähern? Jetzt egal ob unerfahrener oder erfahrener Therapeut, wie nähert man sich denn dem Thema so an, wenn man den Verdacht hat, da ist ein Trauma und das wird vielleicht nicht angesprochen von Patient oder Patientin? Wie würden Sie es denn so ganz praktisch in der Therapie ansteuern, sozusagen, da sich dem zu nähern?
Also Sie meinen jetzt, ich vermute, es gibt eine Traumatisierung in der Geschichte.
Ja, zum Beispiel. Also der hat es noch gar nicht erzählt, also Patient. Und Sie merken, da ist irgendwie, wenn das Thema so ein bisschen aufkommt, Sexualität, Partnerschaft, dann merke ich schon, da ist irgendwas, da ist ein Elefant im Raum so quasi. Ich muss jetzt mich dem nähere.
Genau, ich finde es erstmal wichtig, sich also Wissen anzuschaffen über das Thema, bevor man das auch anspricht, dass man auch weiß, welche Einflüsse Traumatisierung auf die Sexualität haben können, wie das auch die Emotionalität beeinflusst, gerade was traumaassoziierte Schuld- und Schamgefühle angeht, dass man da erstmal auch gefestigt und gesichert in so ein Gespräch reingeht mit einem Wissenshintergrund. Und ich habe das eigentlich so erlebt, dass wenn man Patientin da ganz konkret anspricht und gut die Grenzen der Patientin wahrt, ne, immer klar macht, sie haben die Kontrolle darüber, was sie sagen und was nicht, dass die meisten Patientinnen sehr, sehr dankbar sind, wenn es angesprochen wird. Also die spüren ja auch gut, wenn Therapeutinnen was vermuten, sich nicht trauen, was anzusprechen und sind dann erleichtert oft, wenn das Thema angesprochen wird.
Und was muss ich jetzt, also wenn ich mir jetzt Wissen aneignen will, das ist ja heute auch mit unser Thema, wir eignen uns ja jetzt Wissen an über Sie sozusagen, was müsste ich jetzt wissen über das Thema eben Sexualität und Trauma? Also was ist wichtig an Informationen, um das zu verstehen, was das für einen Einfluss hat?
Ja, das ist natürlich sehr komplex und im Moment ist es auch noch so, dass teilweise echt große Forschungslücken da sind und auch noch Dinge nicht so gut bekannt sind. Wir haben jetzt zum Beispiel mit einer Kollegin, die inzwischen in Holland lebt, Natalia Wult, einen Fragebogen entwickelt, um überhaupt mal eine Übersicht zu bekommen über die traumaassoziierten Symptome. Das ist der Fragebogen für traumaassoziierte Probleme. Der ist auch gerade publiziert worden.
Den können wir auch in die Shownotes vielleicht nehmen, wenn wir dürfen, wenn er ja schon publiziert ist.
Ja, sehr gerne. Ja, sehr gerne. Also, weil das ist mir auch ein Anliegen, dass dieses Wissen Verbreitung findet. Und wir sehen da eben auch ein Muster immer wieder, gerade im Rahmen von interpersoneller Gewalt. Das muss jetzt gar nicht immer unbedingt sexuelle Gewalt sein, ne? Sondern auch interpersonelle Gewalt, teilweise auch nicht personeninduzierte Traumatisierung, können eben Schwierigkeiten in der Sexualität machen.
Ja, und ganz kurz, also nicht personeninduziert heißt es sowas wie eine Kriegserfahrung, was weiß ich, Brand, Explosion, Unfall, also wo nicht eine Person mit einem in Interaktion war.
Ja. Ja, genau. Also einfach durch das traumatische Erlebnis und dann die Folgen, vor allem auch der posttraumatischen Belastungsstörung mit diesem intrusiven Wiedererleben, dem Vermeidungsverhalten und dem Hyperarousal, kann schon ganz starke Auswirkungen auf die Sexualität haben. Ja, wenn wir uns vorstellen, in der Traumatherapie ne, arbeiten wir viel mit diesem Trauma-Netzwerk. Mhm. Also dass verschiedene sinnliche Eindrücke, die mit einem traumatischen Erlebnis assoziiert waren, dann zu einer posttraumatischen Belastungsstörungssymptomatik führen. Also als Beispiel der Autounfall, ich höre eine Bremse, das war in dem traumatischen Erlebnis auch so, dann ist auf einmal dieses ganze Erlebnis wieder ganz präsent. Mhm. Ja? Genau. Ja. Und wenn in einem traumatischen Erlebnis kommt das ja oft zu einer ganz starken Aktivierung des Sympathikussystems, ne? Schneller Herzschlag, schnelle Atmung. Das sind auch Dinge, die passieren können, während Intimität und Sexualität stattfinden. Ja? Das heißt, allein schon dieser eigentlich eher neutrale Reiz, dass der Herzschlag schnell wird, der Sympathikotonus steigt, kann dazu führen, dass posttraumatische Belastungsstörungssymptome aktiviert werden.
Also ja? Wie ein Trigger sozusagen. Also genau. Die Bremse, die quietscht und mich erinnert an den Unfall, ist das Herzrasen und der Aufregungsmoment auch was, was mich an den Unfall quasi wieder in das Unfallgefühl bringen könnte. Anstatt ein schönes Gefühl der Sexualität. Ja.
Genau.
Ich hatte jetzt eher gedacht, dass es dieses Hyperarousal, also diese Anspannung, die ja auch da ist und diese übertriebene Schreckhaftigkeit und Beobachten der Umwelt sozusagen, dass das auch dazu führt, dass man nicht so entspannt in die Sexualität geht. Hätte ich jetzt so als erstes gedacht, aber ich finde das total spannend, dass auch über diese Körpererregung auch etwas getriggert wird.
Ja, genau. Also das stimmt natürlich auch. Ne? Das berichten auch viele Menschen, die traumatisiert sind, dass sie gar nicht entspannt in die Begegnung gehen können. Manche konsumieren dann auch mal irgendwie Tavor oder Alkohol, um sich überhaupt entspannen zu können. Ja, also das ist sehr breit, eben weil auch Sexualität ja so breit und allumfassend ist, ne, weil da so viel auch mit angesprochen wird, kann es auch in so vielen Bereichen Symptome geben. Und dass, wenn es eine sexuelle Missbrauchserfahrung gab, ne, dass da viele negative, traumaassoziierte Symptome hochkommen können in der Sexualität, ich denke, das liegt irgendwie nahe. Ja. Aber dass es auch noch auf neurobiologischer Ebene da Symptome geben können, die nochmal anders erklärt werden können, finde ich auch wichtig zu wissen und kann ja auch Betroffene beruhigen, ne? Dass sie dann auch wissen, na gut, wenn ich dann auch besser lerne, meine Körpersignale zu deuten, kann ich da auch ganz viel erreichen, eben in der Sexualität.
Stimmt, das hilft ja auch im Prinzip dann dem Partner oder Partnerin weiter, das zu verstehen, dass man vielleicht sich anders an die Sexualität annähert und, wie sag mal, nicht gleich mit Aufregung und Herzschlag startet, wenn das immer wieder ein Auslöser ist. Also wenn man seine Auslöser kennt, kann man ja ganz anders damit umgehen. Ja, das stimmt.
Genau.
Total interessant. Ja. Wie ist es denn überhaupt mit dem Körpergefühl? Wie würde man denn da versuchen, dieses Körpergefühl, also jetzt egal aus welcher Quelle die Traumatisierung oder diese Gewaltgeschichte oder Erfahrung kommt, muss man sich ja vielleicht immer ein bisschen anders annähern. Ist da ein Unterschied mit dem Körpergefühl auch? Also haben die Patientinnen und Patienten ein anderes Gefühl für ihren Körper in diesem Setting?
Also ich muss dazu sagen, ich arbeite ja auf einer Station und Tagesklinik für Borderline-Persönlichkeitsstörung komplex traumatisierte Patientin. Das heißt, wir haben da wirklich auch Patientinnen, die teilweise sehr schwer betroffen sind, auch von sexueller und körperlicher Gewalt. Sehen wir das häufig, dass der Kontakt zum eigenen Körper sehr beeinträchtigt ist. Also, dass kaum der Beckenraum gespürt werden kann und da wenig Körpergefühl wirklich da ist. Und das ist aber auch was wir im ambulanten Bereich häufiger sehen. Eben, dass eben gerade durch die Traumatisierung der Kontakt zum Körper stark beeinträchtigt ist, es auch viele Verspannungen, viel Schmerzsymptome gibt und der Körper vermieden wird. Mhm. Also es ist gar nicht selten, dass Patienten sagen, ja, ich kann mich schon duschen, aber eincremen, das ist mir eigentlich schon viel zu viel. Da versuche ich das gar nicht richtig zu spüren und mache das so ganz schnell. Das sind so typische Symptome, die wir sehen.
Ich stelle mir dann aber auch vor, dass wenn man das wieder versucht jetzt zu reaktivieren, also im Sinne, sage ich mal, genussvoll sich einzucremen, dass das eben dann ja auch über diese Körpergedächtnis, sage ich mal, eingespeicherten Emotionen, die man damit ja ganz gut versucht hat wegzupacken, dass die ja über dieses Körpererleben auch wieder hochkommen. Und das sind ja oft sehr überwältigende, schreckliche Erfahrungen. Wie würde man da helfen, dass die in eine positive Sexualität überführt werden?
Ja, also als erstes finde ich die Psychoedukation ganz wichtig. Also einmal den Patientinnen zu vermitteln, das sind erstmal normale Reaktionen auf unnormale Ereignisse. Deswegen ist da auch die Forschung wichtig, erstmal einen Überblick zu bekommen und zu sagen, ja, das ist was, was viele erleben und das gehört zur Symptomatik dazu. Ja, auch der häufig vorliegende Ekel vor sich selbst oder die Abneigung gegen sich selbst, das sind auch normale Symptome nach unnormalen Ereignissen. Und das erstmal den Patientinnen zu vermitteln, finde ich ganz wichtig. Und dann in dem nächsten Schritt, ja, den eigenen Körper, das eigene Gefühlsleben besser kennenzulernen, viel mit Übungen, mit Körperwahrnehmungsübungen, sich dem schrittweise zu nähern und da auch immer zu pendeln zwischen, ja, wie weit kann ich gehen, wie weit kann ich mich spüren, wo wird es mir zu viel? Und da setze ich dann auch eine Grenze.
Ich finde ja, das Grenzen setzen ist auch ein großes Thema, weil ich könnte mir vorstellen, dass ja da eine Schwierigkeit in der Entwicklung ist, überhaupt zu verstehen, wo ist eigentlich eine Grenze vernünftig zu setzen und wo ist die Grenze auch mal okay, wenn man sie so ein bisschen überschreiten lässt, weil gerade in der Sexualität geht es ja irgendwie nicht ohne eine gewisse Überschreitung von Grenzen. Wie geht man denn damit um, dass man da ein gesundes Grenzen erleben und setzen den Patientinnen und Patienten beibringt oder vermittelt? Ja. Oder ja, die erleben lässt, entwickeln lässt. So.
Ja, ich hänge jetzt gerade an dem Satz, ob Sexualität über ohne Grenzüberschreitung nicht geht.
Ja, also ich meine die Nähe, sage ich mal, meine ich damit. Ne? Also eine Grenze, dass man den anderen, meint jetzt keine Perversionen in dem Sinne, obwohl auch da kann man es natürlich streiten, wo ist da die Grenze der Perversion, das könnte man ja nochmal einen extra Podcast so machen.
Wäre auch spannend.
Das ist ja eine Frage auch der sehr kulturelle Thematik teilweise. Aber ich meinte jetzt mehr, dass man jemanden zulassen muss, dass er einen anfasst, dass er einen berührt und an intimen Stellen auch berührt, dass er da durchaus also im Alltag eine Grenzüberschreitung wäre, das meine ich jetzt. Also wie viele Grenzen muss ich praktisch zulassen, damit ich mich überhaupt sexuell einlassen kann und wo darf ich dann auch mal sagen, das ist mir jetzt zu viel, dann möchte ich nicht.
Ja, total wichtig. Also es geht um die Körpergrenzen, das sich berühren oder auch in so diesen Wohlfühlraum eintreten, ne, des anderen. Ja, das finde ich, hilft sehr, mit den Patientinnen ganz konkret zu üben. Also erstmal ein Körpergefühl zu entwickeln über Achtsamkeitstraining, über Körperwahrnehmung. Wir haben wirklich jetzt sehr gute Erfahrungen gemacht, auch mit Körpertherapie, die wir anbieten in der Gruppe, speziell für traumatisierte PatientInnen. Und da ein Gespür erstmal zu entwickeln, woran merke ich eigentlich, dass sich was für mich okay anfühlt und woran merke ich das nicht? Oder woran merke ich, dass es nicht mehr gut ist? Und einmal geht es darum, das wirklich zu trainieren, dieses Körperempfinden gut einschätzen zu können. Und dann auch wirklich in Gruppenübungen zu trainieren, woran merke ich denn, dass meine Grenze langsam überschritten wird? Wir machen da so eine ganz schöne Übung, wo wir so eine Grenze mit einem Seil, ne, die Patienten legen das selber um sich und eine andere Person kommt langsam auf sie zu und sie müssen sie stoppen. Und das ist ganz spannend, was da passiert. Das ist ja eigentlich eine simple Übung. Aber wenn man das gut nachbespricht, hat man da ganz viel Material, um wirklich auch an diesem Thema, wie spüre ich, dass eine Grenze überschritten wurde und wie sage ich Stopp, um daran zu arbeiten. Also ganz konkret auch mit Rollenspielen. Man kann sogar auch Rollenspiele machen, wo sich die Patientinnen gegenseitig mal so an der Hand berühren. Vielleicht auch erstmal nur mit einem Gegenstand. Also wirklich praktisch ins Üben und Fühlen kommen.
Also das wäre schon ein Schritt in der Körpertherapie, oder? Stelle ich mir das richtig vor? Also ich meine, ich weiß, was Körpertherapie ist, aber vielleicht für unsere Zuhörer, die jetzt da nicht so drin sind, vielleicht ein, zwei Sätze nur zur Körpertherapie, gerade wenn es Patienten sind, die jetzt zuhören oder Patientinnen, nicht, dass sie denken, oh Gott, da wird man umarmt oder geknuddelt oder so.
Ja, das ist super spannend in Deutschland wirklich, weil das noch so wenig klassifiziert ist, wer das eigentlich anbietet, wie das abgerechnet wird. Und im Moment ist das noch in vielen Kliniken gar nicht so gut etabliert. Und es gibt auch ganz wenig Forschung dazu. Und gleichzeitig berichten aber total viele Patientinnen eine starke Verbesserung, wenn sie da in so einer Körpertherapie sich einlassen. Genau, also im Prinzip die Übung, die ich jetzt benannt habe, das wäre tatsächlich eher Übung, die wir in dem sozialen Kompetenztraining verorten würden. Mhm. Und in der Körpertherapie geht es tatsächlich nochmal mehr darum, mit Körperübungen Kontakt zum eigenen Körper und der Emotionalität aufzunehmen. Also dort auch ins Spüren zu kommen und vielleicht vermiedene, traumaassoziierte Körperregionen wirklich bewusst wahrzunehmen. Mhm. Okay. Genau, und das ist natürlich total wichtig, gerade in einem klinischen Setting und gerade wenn es auch noch um Trauma geht, dass da das Setting und die Grenzen ganz klar definiert sind, dass da eben nicht berührt wird oder dass da auch Grenzen klar kommuniziert werden und klare Stoppsignale da sind, dass wirklich auch Klarheit herrscht, weil sonst kann es da auch leicht mal zu Grenzüberschreitungen kommen.
Wie gehen Sie denn, also das ist total interessant und natürlich gibt es jetzt, könnte man jetzt zu den einzelnen Themen Körpertherapie oder soziales Kompetenztraining, ich würde es nur kurz erklären, das ist halt, dass man so zur Interaktion im sozialen Bereich übt, lernt und so, das wäre dieses Training für alle, die das noch nie gehört haben. Da könnte man ja nochmal eigene Podcasts zu machen, das ist auch immer total spannend. Ich würde jetzt nochmal zu dem Thema gehen, wie gehen Sie denn damit um, wenn Patienten und Patientinnen, das ist meine Erfahrung, oftmals auch, weil sie so schwierige Erfahrungen gemacht haben mit Sexualität und auch nicht so die Normalität irgendwie kennen, dass sie dann oft in eine, entweder sagen wir, Hypersexualität oder totale Vermeidung oder auch in eine Perversion oder so dysfunktionale Beziehungsmuster auch sexuell geraten. Wie würden Sie das im therapeutischen Setting, also weil das ist ja schwierig, dann von sich auszugehen und zu sagen, das ist nicht normal, ne, das musst du anders machen, weil der andere sagt ja, aber das ist das, was ich erlebe und fühle. Und man weiß aber im therapeutischen Rahmen, das ist jetzt eigentlich nicht gut für die Patientin, aber die weiß es ja noch nicht oder der Patient, weil er eben das nicht anders kennt. Wie geht man denn damit um?
Ja, Sie sprechen jetzt das Thema an, dass es Patientinnen gibt, die gerade nach Traumatisierung, aber kann auch passieren ohne Traumatisierung, dass es Patientinnen gibt, die eher zu viel Sexualität, vielleicht auch selbstschädigend ausleben oder auch es Patientinnen gibt, die immer wieder in gewaltvolle Beziehungen kommen oder wiederholt sexuell traumatisiert werden. Genau, das ist ein Phänomen, das wir auch kennen. Wir haben jetzt gute Erfahrungen gemacht, das auch eben in diesem Kontext zu validieren. Also auch zu sagen, wir wissen, dass Patientinnen, die gewaltvolle Erfahrungen machen mussten, auch ein höheres Risiko dazu haben, dann erneut eben in gewaltvolle Beziehungen zu kommen. Oder wir wissen, dass das ein Mechanismus ist. Kann es sein, dass das bei Ihnen auch so ist? Also da auch das in den Kontext einzubetten und auch klar zu machen, das ist ein Symptom, das wir kennen. Und genau, mit Patientinnen zu arbeiten, ist manchmal da gar nicht so einfach, weil eben gerade, wir haben auch Forschung gemacht, zum Beispiel zu BDSM, also Bondage, Discipline und Sadomasochismus. Das ist ein Phänomen, das in der allgemeinen Bevölkerung total weit verbreitet ist und auch bei unseren Patientinnen. Und das ist jetzt per se ja nicht schlimm. Früher war das ja auch mal eine Diagnose, gerade der Masochismus, das ist auch keine Diagnose mehr. Ja. Und es gibt Patientinnen, gerade auch mit Traumatisierung, die in diesem sicheren Kontext, ja, des Sadomasochismus, ganz gut ihre Sexualität ausleben können, gerade weil es da so klare Grenzen eigentlich gibt. Ja. Ja. Es gibt aber so eine Subgruppe von Patientinnen, die leidet darunter. Mhm. Ne, die leidet darunter, dass sie das machen, die leiden darunter, dass sie da solche Fantasien haben. Wir haben das noch nicht, also das wollen wir noch weiter erforschen. Aber was wir schon rausgefunden haben, ist, dass vor allem die Patientinnen leiden, die mit dieser Sexualität ihren Selbstwert, ihre Gefühle regulieren wollen. Und das sind auch öfter Patientinnen, die sexuelle Gewalt in der Kindheit erlebt haben. Also da gibt es schon so eine Subgruppe von Patientinnen, wo man wirklich sagen kann, spüren Sie mal rein. Fühlt sich das für Sie wirklich gut an, was Sie da machen? Ist das stimmig mit dem, mit Ihren Werten, mit dem, wie Sie eigentlich auch Sexualität leben wollen? Und oft kommt man dahin, dass das nicht so ist. Mhm. Ja, und da.
Ja, dann die Definition eigentlich. Ist es das, was mir wirklich Freude bereitet und mich erfüllt und ist alles gut? Oder ist es eben eigentlich doch eher was mich schädigt und mir auch das Gefühl gibt, mich zu schädigen oder zu belasten?
Ja, genau. Und manchmal ist, da gehört das ja zur Symptomatik, ne, dass man was machen möchte, was einen bestraft, ne, um diese traumaassoziierte Schuld irgendwie zu regulieren.
Ja, okay. Ja. Wie geht man denn da so sozusagen? Gehen Sie auch mit Angehörigen ins Gespräch? Also weil das ja gerade ein Thema ist, was oft auch jemand anderen noch mit betrifft und vielleicht kommt ja auch Beziehungsthemen dann auf und Erklärungsbedarf vielleicht für Partner und Partnerinnen. Sind Sie da auch, machen Sie das auch in Ihrer Arbeit, dass Sie die mit reinnehmen, die Angehörigen?
In dem Bereich jetzt nicht. Also es gibt ja klassisch Sexualtherapie, findet ja in fast nur als Paartherapie statt, ja. Das ist ja auch ein großes Problem, dass traumatisierte Menschen haben, teilweise haben die gar keine Partnerschaften, ja. Wie sollen die denn eine Paartherapie schaffen?
Ja.
Genau, in dem Kontext würde man natürlich darüber sprechen, auch mit den Partnern. Bei uns jetzt oder in meiner Arbeit versuche ich eher die Patientinnen zu ermutigen, selbst mit den PartnerInnen eben zu sprechen. Aber mit den Patientinnen zu überlegen, was kommuniziere ich wie? Weil natürlich, wenn wir PartnerInnen über Traumatisierung etwas berichten, ja, hat das auch eine Auswirkung. Ja, das kann sehr entlastend sein, gerade wenn über diese neurobiologischen Mechanismen oder über traumaassoziierte Gefühle oder auch dissoziative Phänomene, da haben wir jetzt noch gar nicht drüber gesprochen, PartnerInnen Bescheid wissen, kann das ja total helfen und entlasten. Mhm. Aber es gibt auch PartnerInnen, die dadurch belastet sind. Also wir haben ja nicht ohne Grund, auch zum Beispiel auf Station, die Regel, dass nicht über eigene Traumatisierung jetzt gesprochen wird. Mhm. Und das macht etwas mit den Leuten. Das macht was mit uns Therapeuten.
Wo wird nicht gesprochen über, das erklären Sie das kurz?
Also zum Beispiel jetzt ist eigentlich Standard, glaube ich, auf den meisten psychiatrischen, psychosomatischen Stationen, dass eben Patientinnen jetzt nicht untereinander, ne, außerhalb von Therapiegruppen über eigene Traumatisierung sprechen. Mhm. Ne, weil das viel auslösen kann.
Genau, ja.
Und es kann halt auch in der Partnerschaft was auslösen. Und das muss man erstmal wissen.
Also das heißt, im therapeutischen Setting wird natürlich darüber gesprochen, in Gruppen oder auch in Einzelsitzungen, aber nicht im Privat, so quasi, dass so noch einmal miteinander da sich da gegenseitig sozusagen triggern und irgendwie am Ende eher Schaden anrichten
miteinander. Ja.
Okay. Die Dissoziation hatten Sie eben angesprochen, die gehören ja eigentlich dazu, oft auch in den traumatisierten, in der Traumabehandlung oder Traumasymptomen. Vielleicht können Sie das kurz erklären, weil Sie sagten, haben wir noch gar nicht drüber gesprochen, dann machen wir das jetzt.
Ja, das ist ein ganz wichtiges Thema. Genau, also Dissoziation bedeutet ja, dass die Integration von den sensorischen Reizen und der Person an sich gestört sein kann. Das kann alle Sinnesmodalitäten betreffen. Also es kann sein, Personen haben das Gefühl, neben sich zu stehen, Körperteile verändert wahrzunehmen. Oder den Körper nicht wahrzunehmen. Es kann aber auch sein, dass die Gefühle nicht wahrgenommen werden, man in so einem Funktionsmodus quasi ist. Oder auch die Umwelt verändert wahrgenommen wird. Und das kann so weit gehen, dass Menschen da auch das Bewusstsein verlieren in so einem dissoziativen Zustand. Das haben wir auch gar nicht so selten bei unseren Patientinnen. Und es gibt halt starke Assoziationen zu traumatischen Erlebnissen, gerade auch zu sexueller Gewalt in der Kindheit. Und wir haben auch in einem Forschungsprojekt festgestellt, dass das Risiko, impulsiv Risikosexualität auszuleben, auch mit diesem veränderten Wahrnehmen der Umwelt zusammenhängen kann. Also dass das ein Risikofaktor ist. Und viele unserer Patientinnen berichten auch dissoziatives Erleben in sexuellen Kontexten. Und deswegen ist das wichtig, das auch zu erfragen, weil die Patienten das oft nicht von sich aus erzählen. Das merken die oft erst mal gar nicht. Und erst, wenn man sie darauf aufmerksam macht, stellen sie fest, wie viel sie eigentlich nicht so als Ganzes wahrnehmen.
Also dass sie in der sexuellen Situation dissoziieren, sozusagen sich da irgendwo, ja, ist es ja eine Art von Vermeidung, um etwas nicht zu fühlen oder nicht zu spüren. Und das ist so gelernt und so gewöhnt, dass man gar nicht merkt, dass es praktisch stattfindet. Mhm. Ist es so?
Ja, so ein automatischer Schutzreflex.
Mhm. Man kennt das ganz anders in der Situation, aber eigentlich ist es auch ein Schutzreflex, genau. Ja.
Mhm. Genau.
Und das würde man ja sowieso, man versucht ja auch so, also man kennt es ja auch in psychotherapeutischen Situationen, wo es nicht um die Sexualität geht, dass Leute dissoziieren. Man versucht es ja eher dann in der Therapie auch zu vermeiden, also die aus der Dissoziation möglichst schnell auch wieder rauszuholen, therapeutisch an das eigentliche Gefühl heranzukommen und damit zu arbeiten. Wie würde man das dann jetzt dem Patienten versuchen nahezubringen, denn er ist ja in der Sexualität in dieser Situation auch ein bisschen alleine. Wie soll er dann damit umgehen mit seinem dissoziierten Verhalten?
Ja, also da ist es ganz wichtig, die Selbstwirksamkeit der Patientin zu stärken. Also das würde ich überhaupt empfehlen beim Umgang mit Dissoziation, dass Patientinnen selbst Frühwarnzeichen entwickeln, also lernen, kennenlernen und dann selber die Dissoziation auch lernen zu beenden oder zu verhindern. Also da auch sorgsamer mit sich umzugehen und die Selbstfürsorge zu stärken. Mhm. Genau, ich würde gerne noch was da jetzt einbringen, was ich auf jeden Fall heute noch erzählen möchte.
Ja.
Genau, wir haben nämlich, weil es da so viele auch Lücken gab, in der Behandlung, im Umgang mit diesen Patienten ja auch eine Gruppentherapie entwickelt. Die heißt Trust, Trauma und sexual fokussierte Therapie. Und das sind 12 Sitzungen, das manualisiert. Wir haben Patienten-Handout. Wir haben auch schon eine relativ große Studie mit 54 Patientinnen gemacht. Und als wir die Gruppe entwickelt haben, war unsere größte Angst, dass die Patientinnen eigentlich die ganze Zeit dissoziieren, wir es nicht merken, wir da ganz viel Input geben, ganz viel Psychoedukation zur Sexualität, ganz viel Übungen, also die Übungen, die ich jetzt beschrieben habe, die haben wir da auch alle drinne.
Ja.
Und dass die dann so scheinbar mitmachen, aber gar nicht richtig präsent sind. Mhm. Und wir haben dann tatsächlich Dissoziation vor und nach jeder Sitzung gemonitort.
Ja.
Und auch vor und nach der Therapie. Und wir haben festgestellt, dass das nicht der Fall war. Also die sind nicht so stark dissoziiert. Die waren recht präsent. Es gab nur eigentlich eine Sitzung, wo die Dissoziation sehr stark war. Und sonst konnten die das gut regulieren, auch weil wir da so einen Fokus drauf hatten, weil wir den früh vermittelt haben. Dissoziation ist ein auch normales Phänomen. Man kann lernen, damit umzugehen. Wir haben mit denen auch ganz viele Übungen gemacht. Und ich nehme an, dass es dadurch auch wirklich gar nicht so viel zu dissoziativem Erleben kam.
Mhm. Das ist ja total interessant. Und dieses, also jetzt hören uns ja auch oft Leute zu, die selber therapeutisch arbeiten oder noch in der Ausbildung sind oder sich jetzt demnächst damit beschäftigen möchten. Das ist ja total interessant. Wie kann ich denn das jetzt machen? Also wenn ich jetzt sagen würde, super, das will ich hier integrieren, ich möchte diese Gruppe anbieten, möchte das vorher lernen natürlich. Geht das? Also gibt's ja schon dieses, wenn Sie sagen, Sie haben ja ein Manual dafür und so, Anleitung und so. Ja, wo würde man das denn kriegen? Also wir würden das in die Shownotes setzen, jetzt für alle, die zuhören und sagen, ich schreibe hier schon mit. Keine Sorge, aber jetzt mal, was soll ich machen, wenn ich das jetzt machen will? Wo muss ich mich melden?
Ja, wir sind noch nicht ganz so weit. Also wir sind jetzt gerade dabei, erstmal die Ergebnisse zu publizieren und das Manual nochmal so ein bisschen anzupassen.
Ja.
Und unser Ziel ist das schon auch bald zu veröffentlichen und zur Verfügung zu stellen, damit es auch Verbreitung findet, weil wir eben festgestellt haben, das ist schon gut durchführbar. Also wir waren jetzt schon auch traumatherapeutisch und sexualmedizinisch geschult.
Ja.
Ein Teil der Sitzung wurde aber auch von Psychologinnen in Ausbildung durchgeführt und das war gut und sicher machbar. Also weil das so manualisiert ist und mit einem entsprechenden Teaching ist es doch auch relativ niederschwellig.
Okay, ja. Dann melde ich mich jetzt schon mal an auf der Liste derer, die das unbedingt gerne haben möchten.
Ist notiert.
Ja, danke. Ganz toll. Und ich wette, da gibt es noch ganz viele, die zuhören, die sich jetzt auch gerne eintragen möchten. Nee, super. Also
ja, schön.
Mal spannend, auch gerade eben diese Erfahrungen zu sammeln, weil ich eben, wie wir ja anfangs gesagt haben, es geht ja da viel um Scham und um Angst und um Sorge, dass man was antriggert, was man dann nicht mehr bewältigen kann, sowohl bei der therapeutischen Seite wie auf der PatientInnenseite. Also sehr, sehr interessant finde ich das. Jetzt diese Gruppe und das Manual, das ist ja sehr spannend. Ich kann mir noch nicht alles vorstellen, was da gemacht wird. Aber warum funktioniert denn das überhaupt so gut in der Gruppe? Vielleicht können Sie das ein bisschen erklären, was da so gut war.
Ja, also ich glaube, da sind zwei Elemente ganz wichtig. Einmal das Wissen und die Haltung der Therapeutinnen, also sehr traumainformiert und offen, nicht wertend, was die Sexualität angeht, bei gleichzeitig klaren Grenzen, ne, wenn es um selbst- oder fremdschädigende Sexualität geht natürlich. Und das andere ganz wichtige Element war eben die Gruppe an sich, also dass da Patientinnen sich austauschen. Wir haben das jetzt erstmal nur mit Frauen gemacht und die Frauen haben halt geteilt, was sie für Ängste hatten, warum sie sich geschämt haben, auch über traumaassoziierte Schuld gesprochen und auch, was sie vorhin angesprochen haben, eben diese selbstschädigende Sexualität oder auch dort ne, Grenzverletzungen, die aufgesucht werden, das in der Gruppe zu teilen und zu sehen, okay, es geht auch anderen so und wir lernen jetzt, wie wir besser für uns sorgen können, wie wir eigentlich die Sexualität leben können, die wir wollen und die uns gut tut. Das war eine ganz wichtige Ressource. Deswegen denke ich, klar, man könnte auch die Inhalte im Einzel vermitteln, aber viel der Wirksamkeit kam auch durch die Gruppe an sich zustande. Mhm.
Das ist, finde ich, auch nochmal ein total interessantes Thema, wie weit man da eben, weil es gibt ja auch durchaus traumatisierte Männer und auch Männer, die Missbraucherfahrung haben und Gewalterfahrung, gerade auch Gewalt. Jetzt haben sie die Gruppe nur mit Frauen gemacht. Das kann ich, liegt irgendwie so nahe, dass man denkt, okay, man trennt die Geschlechter, macht eine Gruppe nur mit Männern, eine Gruppe nur mit Frauen. Wie würden Sie das sehen, wenn man die mischt? Also es kann ja durchaus mal sein, dass es da auch traumatisierte Männer auf Stationen gibt. Würde man die danach mischen oder würden Sie da sagen, das ist schwierig?
Ja, also wichtig, die Studie, die wir jetzt gemacht hatten, das war ambulant. Und wir haben die mit Frauen gemacht, weil es da viel Anfragen auch gibt, viel Bedarf erstmal so in dem Setting, in dem ich arbeite. Wir haben jetzt so eine Kurzversion auf Stationen etabliert, erstmal auch nur für Frauen. Der Hintergrund ist, dass wir auch viel Psychoedukation machen über die eigene Sexualität, den eigenen Körper, auch versuchen, den Patientinnen eine eigene Sprache für ihren Körper zu geben. Also viele haben für ihre Vulva zum Beispiel gar keinen Begriff, der stimmig ist oder der nicht abwertend ist oder gar keinen Begriff. Und das ist eben schwer, das alles in einer gemischten Gruppe zu machen, ja, weil das schon intime Details sind und dann sehr geschlechtsspezifisch. Mhm. Wir haben aber festgestellt, es gibt auch einen hohen Bedarf. Also die Männer hätten das auch gern und wir haben auch relativ viele Patientinnen mit einer geschlechtsdiversen Identität, die hätten das auch gerne, aber da sind wir gerade noch dran, das irgendwie zu etablieren oder erstmal zu übersetzen. Also ich würde diese Gruppe erstmal nicht gemischt geschlechtlich machen. Mhm.
Und gleich jetzt nochmal der Sprung in die Einzeltherapie. Wie weit ist es denn da möglich oder sinnvoll, auch da dieses Thema sehr, sehr intensiv zu betreiben und vielleicht sogar auch solche körpertherapeutischen Momente drin zu haben? Also ich habe da natürlich eine Vorstellung, aber ich will es trotzdem erst mal hören, was Sie dazu sagen würden jetzt.
Ja, ich finde das sehr wichtig, da traumasensibel vorzugehen. Also da ist ja immer der Grundsatz, die Patientin, der Patient hat die Kontrolle. Es wird vorbesprochen, was gemacht wird, ne, und auch um das Einverständnis gebeten. Und man kann diese Themen gut im Einzel besprechen. Man kann gut auch Sexualtherapie mit traumatisierten Patientinnen machen. Ich weiß auch, dass es total gute Therapeutinnen, Niedergelassene gibt, die das machen. Mhm. Ne? Wichtig ist da nochmal mehr das Setting, also dass das wirklich klar ist, dass es wirklich klar ist, warum wird über Sexualität gesprochen. Es geht nicht um Neugierde und Voyeurismus, sondern es geht darum, dass sich im Leben der Patientin was verbessern soll. Und man kann auch Körperübungen machen. Ich würde davon abraten, mit Berührung zu arbeiten. Ich finde, das ist eine Grenze, die ich nicht überschreiten würde. Mhm. Aber man kann durch zum Beispiel diese Seilübung, die kann man gut machen. Ich würde die ganz langsam machen, ganz kleinschrittig, immer gut schauen, wo ist der Patient, wie fühlt er sich. Und dann kann man das aber eigentlich gut auch anwenden.
Also es ist Seilübung, heißt, dass man ja eher etwas macht, dass man einen Raum um sich herum ja abgrenzt und der andere bleibt da auch draußen. Aber ich persönlich fände es schon schwierig, gerade auch wenn man jetzt sagt, es ist eine Frau oder umgekehrt ein Mann und eine weibliche Therapeutin oder ein männlicher Therapeut und eine Frau. Und wo da die Grenzen dann sind, dass jetzt müssen wir mal über Sexualität reden und ich muss dich jetzt mal umarmen, damit du das lernst und so, ne? Wollen wir mal ganz vorsichtig sein sozusagen. Also was wäre für mich was absolut gar nicht geht und wo das Setting also irgendwie ja Wow, ist eine Sicherheit eben bietet. So eine Seilübung finde ich was anderes, aber das Anfassen von Patienten oder Patientinnen, das muss man sich dann selbst auch mal fragen, wieso man das unbedingt machen möchte, ja, finde ich.
Genau, das denke ich auch, das gehört nicht im psychotherapeutischen Kontext. Genau. Ne? Ja. Gleichzeitig, was eigentlich ganz spannend ist, suchen Patientinnen das teilweise auf. Also es gibt durchaus HeilpraktikerInnen, die so arbeiten. Ne? Und das ist quasi nicht untersucht. Ne? Das passiert, das zahlen die Patientinnen selber. Da gibt es auch Menschen, die sich traumatherapeutisch weitergebildet haben und dort was anbieten. Weiß man nicht.
Ne? Na gut, es wäre natürlich mal spannend zu versuchen, welche Art von, sage ich mal, Therapie da spannend und hilfreich wäre und wo die Grenzen überschritten werden in Richtung der Patient oder die Patientin weiß ja selber gar nicht so genau, was sie da treibt. Und vielleicht ist sie dann auch dabei, dysfunktionale Dinge wieder zu aktivieren, die am Ende dann von Therapeuten bedient werden. Das wäre ja dann eigentlich furchtbar, weil man ja eine alte Geschichte wiederherstellen würde, des Missbrauchs oder so. Aber wenn es natürlich klar definiert ist und irgendwie dann eine hilfreiche Form der, sag ich mal, Umarmung oder körperlichen Nähe wäre, wäre es natürlich toll. Also das müsste aber, glaube ich, wirklich nochmal gut untersucht werden. Vielleicht machen Sie sowas ja demnächst noch.
Ja, also ich würde mich auf jeden Fall sehr freuen, wenn das mal wissenschaftlich untersucht wird. Ja. Mal gucken, wer das wann macht.
Ja, genau. Aber ein schwieriges Thema. Wer das macht, der würde sich auch auf sehr schwierigem Eis bewegen, denke ich mir, mit seiner Studie. Ja. Na gut, aber man sieht auch daran, wie wir jetzt darüber sprechen, dass es eben ein schwieriges Thema ist, weil es eben so schwer ist zu definieren, wo sind Grenzen überschritten und wo ist es wieder gesund, den Patienten an die Hand zu nehmen oder die Patientin, um eben, wie sagt man, eine gesunde Art der Entwicklung zu unterstützen. Ja.
Ja.
Wie weit, vielleicht nochmal zum Abschluss, für mich interessant, haben Sie denn so das Erfolgserlebnis in diesen Therapien? Weil es ist ja schon auch eine schwere Störung, ne? Wenn so früh ganz schlimme Dinge passieren oder auch in späterer Zeit und die so gravierend sind. Wie viel Erfolgserlebnis hat man denn da in dem Bereich so für Sie sozusagen oder in der Studie?
Ja. Das ist das Schöne, wirklich große. Also wir haben festgestellt, wenn wir das so gezielt angehen, die Themen, und auch ganzheitlich sehen, also die ganze Person mit Körper, Gefühlen, sozialem Umfeld, haben wir wirklich auch sehr große Erfolge. Also diese Gruppentherapie hatte, es war jetzt ohne Kontrollgruppe, aber die hatte wirklich sehr gute Effekte auf die traumaassoziierte Symptomatik, auch auf die PTBS-Symptomatik und die Patientinnen waren sehr zufrieden mit der Gruppe. Ja, die haben das als sehr befriedigend erlebt. Wir bieten ja auch Traumatherapie auf Station an, nach diesem DBT-PTBS-Konzept. Und das ist sehr befriedigend. Also wenn Patientinnen wirklich dann Traumatherapie machen, traumakonfrontativ arbeiten, sich Dinge stellen, die sie vielleicht Jahrzehnte vermieden haben und wir da auch auf den ganzen Menschen gucken mit Körpertherapie und am Ende haben wir so ein Modul, das Leben zurückerobern, was trauen sie sich jetzt wieder oder trauen sie sich überhaupt, ja? Manche waren noch nie bei einer frauenärztlichen Untersuchung, ja? Das sind Riesenerfolge. Man merkt das der ganzen Person an. Das ist manchmal wie andere Menschen sozusagen, ja, weil die ganz anders gelöst sind. Nicht mehr diese Schuld- und Schamgefühle durch die Traumatisierung mit sich tragen. Und das ist wirklich sehr befriedigend, muss ich sagen. Ja, das macht richtig Spaß.
So, ein Grund mehr, das zu machen, wie wir ja vorhin schon gesagt haben. Und was wäre denn so Ihre Botschaft an unsere, also die, die jetzt hier zuhören in Ausbildung, wir haben ja auch Psychologie-StudentInnen, die uns zuhören, total nett und mit uns ein bisschen sich weiterbilden und Patienten und Patientinnen, die das natürlich auch irgendwie jetzt ein Anliegen haben. Was würden Sie denn so in die Welt als Botschaft mal bringen wollen jetzt zu dem Thema?
Ja, ich finde es total wichtig, sich mit dem Thema Sexualität zu beschäftigen, also das wirklich auch zu integrieren oder auch das Thema Traumatisierung zu integrieren, also dass das normale Bestandteile auch von Psychotherapien sind, sich da wirklich zu informieren über die Themen. Es gibt gute Weiterbildungsprogramme und wir probieren auch an verschiedenen Stellen die Themen mit in Curricula reinzubringen, also sich da fortzubilden. Und was ich aber ganz wichtig auch finde, ist, sich mit der eigenen Sexualität auseinanderzusetzen und auch selber ein Gespür zu bekommen, wo sind meine Grenzen erreicht und wann überlaste ich mich und brauche wieder einen Ausgleich. Weil wenn man mit solchen intensiven Themen arbeitet, die Selbstfürsorge nochmal wichtiger ist.
Das stimmt, ja. Ja, also ich meine, das ist wie immer in den Podcasts, die wir machen, ich finde es immer so spannend, dass ich immer denke, man könnte jetzt noch 2 Stunden zu jedem einzelnen Thema natürlich weiterfragen. Und aber die Idee von unserem Podcast ist ja auch, dass wir das Thema einfach mal in die Welt bringen und dass die Menschen dann sagen, Mensch, damit will ich mich weiter beschäftigen. Das war so interessant, das hat mir weitergeholfen oder da will ich mich weiter mit weiterbilden. Deswegen meine Frage, haben Sie denn vielleicht eine Übersichtsarbeit oder ein Review für jetzt, sagen wir, die wissenschaftlich Interessierten, die sagen, da will ich nachlesen, wie, was, wo, was gibt's da? Könnten Sie uns da vielleicht was nennen?
Tipp aus unserem Wissenschaftskontor.
Ja, es gibt, ich kann da gerne dann später nochmal die Links schicken. Also es gibt gerade zu diesem Thema Folgen von Traumatisierung in der Kindheit eine gute Übersichtsarbeit von Nadine Relini, die kann ich sehr empfehlen. Dann gibt es so zu dem Zusammenhang von PTBS, sexueller Funktionsstörung, gute Übersichtsarbeiten von Rachel Yehuda. Die hat da auch viel gemacht. Da gibt es tatsächlich auch relativ viel dann über Männer und Erektionsstörungen. Zum Beispiel. Und eher therapiebezogen kann ich Lori Brotto und Atterigewirz Maidan empfehlen. Also die haben auch richtig gute Arbeiten, auch theoretischer und mit Therapiebezug empfohlen. Das ist jetzt alles englischsprachige Literatur.
Ach, gar nichts, das kriegen unsere Hörer bestimmt hin und sonst machen sie es mit ChatGPT und lassen sich so übersetzen. Also auf jeden Fall, wir machen das in die Shownotes. Vielen, vielen Dank. Und gibt es denn irgendwie noch ein schönes Buch und Fachbuch oder auch ein Ratgeberbuch, was immer, irgendwas, was sich gut lesen lässt und wo man sich ja auch ein bisschen einlesen kann in das Thema?
Buchtipp.
Ja, genau. Also Melanie Büttner, die macht ja auch den Podcast für die Zeit. Ist das normal, heißt der, glaube ich. Genau, die hat ein Buch rausgegeben, das heißt Trauma und Sexualität. Da durfte ich auch mitschreiben. Das kann ich auch empfehlen. Da ist wirklich sehr viel Evidenz und Wissen zusammengefasst.
Okay, super, vielen Dank. Ja, und am Ende, also stelle ich immer noch eine persönliche Frage. Frau Biedermann, was muss ich mir denn so vorstellen, was Sie vielleicht noch machen, wenn Sie nicht in Ihren Forschungsprojekten sozusagen tätig sind?
Persönliche Frage.
Ja, was ich wirklich sehr liebe, ist Musik und Tanzen. Also das ist ein ganz fester Bestandteil bei mir, jede Woche zum Tanztraining zu gehen. Und da ja, kann ich auch sehr gut
auftanken. Was ist denn Tanzen? Also was für eine es gibt ja so viele Kategorien, ne? Das Tango, sag ich ja, was machen Sie denn für eine Tanzversion?
Das ist zeitgenössischer Tanz. Also mit Choreografien tatsächlich, ja.
Aha, oh cool. Okay, ja, vielen Dank. Also ganz lieben Dank für die Zeit, die Sie uns geschenkt haben und die vielen Informationen. Das hat richtig Spaß gemacht und vielleicht finden wir ja noch mal Zeit und gehen da noch mal drauf ein. Es ist ja noch viel zu besprechen dazu. Danke.
Ja, würde mich sehr freuen. Vielen Dank, hat mir auch Spaß gemacht.
Das war Psyche Today, der Podcast der Blumenburg Privatkliniken. An unseren Standorten in Selent, Hamburg und Frankfurt stehen wir Ihnen mit modernsten Therapien und individueller Betreuung zur Seite. Erfahren Sie mehr unter www.blumenburg.com.